Also, das Thema Familie. Liebe Ehefamilie. Ich habe zur Werbung eine Überschrift gewählt, wo jeder merken wird, dass sich die Reihung reibt. Art des Glücks, des Psychoterrors und des Amoklaufs. Der Vortrag hat jetzt die Aufgabe zu erläutern, inwiefern die drei Bestimmungen doch dazu passen und zueinander passen. Inwiefern sogar es das Streben nach Glück selber ist und der Kampf ums Glück, in dem die Übergänge bis zu den unschönen Szenen einer Ehe und bis Mord und Selbstmord drinstehen. Empirisch, so als reines Faktum, ist es sowieso bekannt. Man muss wirklich sagen, die Zeitungen sind voll davon, von den Ehedramen. Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass in der Lokalzeitung steht, wieder in Leutershausen oder in Windisch-Eschenbach ist ein ganzes Stockwerk abgebrannt, weil ein Mann seine Frau und sich umgebracht und dann die Wohnung angezündet hat. Dennoch, von dem gefährlichen Feld will kaum jemand lassen. Hält man sich an die Massenmedien, an den Film, ich denke jetzt vor allen Dingen dann auch an die Illustrierten, aber auch ans Fernsehen, muss man sehen, die sind voller Liebe und voller Probleme, die Haltbarkeit der Liebe betreffen. Mit diesem Thema kriegen sich zwei, hält die Beziehung, gibt es Probleme, wie werden sie bewältigt? Mit diesem Thema kann man die Bevölkerung offenbar endlos unterhalten. Es wird nie langweilig. Es ist zwar immer dasselbe, aber es wird nie langweilig. Aus einem einfachen Grund. Das Segment des Lebens, dieser Ausschnitt, die Liebe und die Beziehung, ist den Lesern halt selber das Wichtigste im Leben. Darum dreht sich alles. Einen Mann bzw. eine Frau abkriegen, sich ein Nest bauen, mit oder ohne Kinder glücklich werden. Daran entscheidet sich, ob das Leben insgesamt geglückt oder eher misslungen ist. Alles andere, Geld, Karriere, Weltanschauung, Hobbys oder was auch sonst immer, alles andere verblasst dagegen. Es gibt da eindeutige Priorität in der Prioritätenordnung der Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn du dich über Kapitalismus informieren willst, das langweilt sie zu Tode. Aber über die Liebe findest immer Interesse. Ist noch kein Monat her, die zweite Nummer, Spiegelnummer im November, hat ihn als Titel die Probleme der Partnersuche und Findung und handelt davon, dass eben in Deutschland Millionen Singles gibt und dass das natürlich als im Grunde missglückt, die missglückte Variante des Lebens aufgefasst wird, aufzufassen ist und dass die alle sich so hart tun, wen zu finden. Davon soll jetzt die Rede sein. Aber erstmal, von welchem Feld ist überhaupt die Rede? Die Liebe, dann Ehe, Familienleben. Es ist das, was man Privatsphäre nennt. Die zeichnet sich vor allen Dingen durch eins aus. Es ist das Reich der Freiheit in Relation und Absetzung vom Reich der Pflichten. In der Privatsphäre, da macht der Mensch, was er will. Da bin ich Mensch, da darf ich sein. In der Privatsphäre, da darf es um mich gehen. Und man merkt, alles, das schließt alles die Absetzung von der Welt der Pflichten ein. Der Welt des Erwerbs, die Welt des Erwerbs, die Welt der Konkurrenz, die Welt der vom Vorgesetzten aufgenötigten Ziele, von der Konkurrenz aufgenötigten Strebungen, die Welt des ewigen Bestrittenseins durch Konkurrenten, die meinen Arbeitsplatz wollen, die Konkurrenten, die mein Marktsegment wollen. Die Privatsphäre ist der Bereich, der eröffnet sich dann, wenn man die Pflichten hinter sich hat, wenn man sie erledigt hat, wenn man das Geld verdient hat, das man zum Leben braucht. Und mit dem Geld in der Tasche und mit der freien Zeit, die die Arbeitswelt noch übrig lässt und der Lebenskraft, die noch übrig ist, geht der Mensch dann wohlgemut in die Privatsphäre, um dort endlich zu leben, um dort endlich zu dem zu kommen, worauf es ihm ankommt. Da geht es nur um mich und um meine Befriedigung. Was da das Privatleben betrifft, muss man sagen, da sind auch die Zeiten vorbei, in denen das Privatleben selbst von lauter sittlichen und staatlichen Reglements vorgeschrieben und quasi in total vorgezeichnete Bahnen gelenkt worden ist. Man muss wirklich sagen, und da hat sich viel verändert, in der Zeit, die ich als Erwachsener überblicke. Da hat sich eine Menge verändert. Da ist der Paragraph 175, dass Homosexualität strafbar ist, abgeschafft worden. Da ist der Kuppelei-Paragraph abgeschafft worden, dass wenn Eltern es erlauben, dass Unverheiratete, dass ihre Kinder ohne geheiratet zu haben, unter ihrem Dach zusammenleben, dass das Kuppelei ist. Da ist der ganze Unzuchtparagraf abgeschafft worden, dass überhaupt Leute, die nicht verheiratet sind und sexuellen Verkehr haben, eigentlich ein Gesetz brechen. Da ist in der Zeit ist auch innerhalb der Ehe einiges neu geworden. Die Pflicht zum Beischlaf ist kein gesetztes Tatbestand mehr. Umgekehrt, es gibt sogar jetzt eine rechtliche Verfolgung der Vergewaltigung in der Ehe. Also da ist viel passiert. Der Lebensstil, das muss man durchaus gelten lassen, der Lebensstil ist nicht mehr vorgeschrieben. Der Staat, ich komme dann nach dem Hauptgang der Gedanken, komme ich noch ein bisschen auf den Staat, aber der Staat hat das, was ihn an der Institution Familie interessiert, die Funktionalität für Staat und Nation, die sittliche und biologische Keimzelle des Volkes, dieses Interesse, das hat er verdammt funktional geregelt, so dass der Staat zu den Diensten, die die Familie ihm leistet, durchaus kommt, ohne dass dem Menschen das Heiraten noch als praktisch alternativlose Pflicht abverlangt wird. Man kann heute heiraten, man braucht aber nicht. Man kann unverheiratet zusammenleben mit einem Partner des anderen Geschlechts oder des eigenen. Man kann wechseln, man kann gleichzeitig mehrere haben. Alles ist Privatsache. Solange, das ist sehr auffällig, solange es zwischen Erwachsenen stattfindet, bei freier Einwilligung beider Seiten. Auch Sadomaso ist ehrenwert, wenn die beiden Partner sagen, das bringt's. Nichts ist da mehr unmöglich. Mit Kindern schaut's anders aus, da wird das Gesetz umso strenger an der Front der Kinder, weil da die Seite der freien Einwilligung vom Gesetz bezweifelt wird, weil die halt keine Volljährigen sind. Aber festzuhalten ist, der Lebensstil ist nicht mehr vorgeschrieben. Das heißt dann aber auch, das, was die Leute miteinander treiben in der Privatsphäre, tun sie wirklich, weil sie es wollen, nicht weil sie es müssen. Halten wir das fest, denn was sie miteinander treiben, ist nicht das Schönste, auch wenn es schön anfängt. Also der erste Überschrift war Privatsphäre. Zweite Überschrift wäre Liebe und Liebesideal. In der Freizeit suchen die Menschen Liebe und dafür den Richtigen bzw. die Richtige. Da merkt man schon, ich habe es vorhin schon angedeutet, bei der Darlegung von Privatsphäre. Es ist das Reich, wo es um mich gehen darf, das schließt immer das Urteil über die Welt des Erwerbs ein, da geht es nicht um mich. Da habe ich Pflichten, da ist das der Bereich des Müssens. Die Welt der Liebe, die Welt der Familie, die Welt des privaten Lebens, das ist gemeint und gewollt als eine Gegenwelt gegen den Erwerb. Da geht es nicht zu nach der Regel des Tausches, des lateinischen Do und Des, ich gebe dir was, damit du mir was gibst. Ja, kommt dann schon, dass das da schwer dann wieder Einzug hält. Aber erstmal ist die Welt der Liebe als Gegenwelt gedacht. Es ist die Welt des Mögens, da soll nicht kalte Berechnung herrschen. Nicht Vorteilssuche auf Kosten anderer, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und diese Welt, die hat eine Grundlage in einem Gefühl, was man halt so Liebe nennt. Ich möchte es mal ganz schnell definieren, bloß weil es der Ausgangspunkt ist von dem ganzen Zirkus. Die Liebe, das ist das angezogen werden durch und die Anerkennung oder Wertschätzung der Einzelheit einer anderen Person. Einzelheit ist da jetzt wichtig. Jeder ist doch einer, also wo ist das Besondere? Gemeint ist, es ist eine Anerkennung, die unterscheidet sich, sagen wir, vom Respekt, den man vor einem anständigen Vorgesetzten oder einem guten Lehrer hat. Unterscheidet sich auch von der Freundschaft, die man zu jemandem empfindet, der auf einem Feld gemeinsamen Interesses mit einem gemeinsame Sache macht. Der im Ruderverein mit am selben Ruder zieht oder der beim Kartenspielen nicht mehr dabei ist und man kann mit ihm was anstellen, weil man ein Feld des gemeinsamen Interesses hat. Liebe ist was anderes. Liebe zielt auf die Einzelheit der anderen Person. Und Einzelheit soll jetzt heißen, nicht, ich mag ihn wegen der Eigenschaft, die anderen sind mir wurscht, wie es eben beim guten Kattler der Fall ist. Sondern da geht es so um sowas wie einen totalen Gesamteindruck, der die Einzelheit, auch eben der Grab, den Körper, das Aussehen, die Seele, bis hin zum Geruch und so weiter. Das ist, was man da am anderen dann attraktiv findet oder mag. Gut. So ist es auf dem Feld. Wenn man jetzt in die bürgerliche Welt schaut, und die Liebe, die übrigens erst in der bürgerlichen Welt groß aufgeblüht ist, vorher ist da manches anders geregelt zwischen den Geschlechtern. Wenn man die Wirklichkeit dieses Ideals anschaut, dann merkt man, die Welt ist voll von der Schwierigkeit, den richtigen Partner zu finden. Ja, darüber geht dieser Artikel im Spiegel von vor 3 Wochen. Wie findet man den Richtigen? Die Suche nach dem Richtigen ist sauschwer. Weil, das merkt man daran schon, eigentlich eine riesenhohe Latte aufgerichtet wird. Gesucht wird eine andere Person, die mir total entspricht. Die mir in jeder Hinsicht recht angenehm positiv ist. Die andere Person soll durch den totalen Umkreis ihrer Eigenschaften eine Garantie für meine beständige Befriedigung sein. Oder eine Garantie dafür, dass mein Interesse an ihr nicht erlischt. Da wird es schwierig. Das ist längst nicht so ein freies Mal schauen, wo sich Techtelmechtel ergibt und schauen, wo Zuneigung entsteht. Sondern da ist es schon ein kritischer Blick auf die mögliche Zuneigung. Nämlich, hält der andere dem Maßstab der totalen Entsprechung eigentlich stand? Ja, dahin kann diese Ideale der Liebe in der Welt werden, würden irgendwie zwei Hälften rumlaufen, die sich suchen, die sich finden müssten. Kennt ihr so? Kennt auch jeder, ja, das gehört zum Kulturgut, dass man sowas kennt. Es gehört zum Liebesideal dazu. Die Vorstellung, ein anderer Mensch wäre irgendwo auf dem Globus, man müsste ihn bloß noch finden, der mir total entspricht. Der total quasi die andere Hälfte dessen ist, was ich bin und deswegen wie der Topf auf den Deckel passt. Umgekehrt, der Deckel auf den Topf. Ja. Zur Vorstellung der totalen Entsprechung, also zur Anspruchshaltung, der andere soll mir total entsprechen, gehört die andere Seite. Ich möchte vom anderen total angenommen sein. Ich möchte, dass der andere mich liebt, wie ich bin. Quasi die Katze im Sack kauft, alles miteinander einkauft, alles affirmiert an mir. Das ist bloß die Umkehrung vom Ersten. Der eine sagt, ich such die andere Seite, die mir total entspricht. Und die andere Seite sagt, und ich will dann auch als die totale Entsprechung von dir gewollt anerkannt sein. Da kommen diese Geschichten her. Frauen argwöhnen immer, dass sie um ihrer Schönheit willen geliebt werden. Oder um des Sex willen. Das ist immer so ein Ding. Da möchte man immer sagen, ja, was denn sonst? Aber es ist völlig klar, was die Leute meinen. Die Frauen, die da denken, ich will doch nicht um meiner Schönheit willen geliebt werden. Die denken, sondern was? Ja, meine ganze Person. Alles. Alles zusammen. Männer übrigens kennen das als, sie werden nur wegen ihres Geldes willen gesucht und geheiratet oder wegen des Ansehens, das man als Frau an seiner Seite genießen kann. Quasi dieselbe Geschichte umgedreht. Und auch das meinen Sie nicht, naja gut, ich habe viel Geld verdient, das ist das Beste an mir. Oder das ist doch auch was für mich spricht. Nein, da meinen die auch, das ist dem Verhältnis, das ich da beanspruche, unangemessen. Ich möchte als ganze Person, und das hat ja eine Härte, jenseits aller Eigenschaften, die ich zu bieten habe, abgesehen von allen Eigenschaften, angenommen sein. Man kennt es auch andersrum noch. Mitten in der Praxis einer Beziehung, mitten im tätigen Verkehr miteinander, kommt die Frage auf, liebst du mich eigentlich? Und es ist eigentlich derselbe Gedanke, ja. Da genügt die Beziehung, wie sie ist, der Verkehr, die gemeinsamen Interessen, die gemeinsamen Aktivitäten, die man so findet, die genügen nicht. Man fragt jenseits dessen, was man miteinander gemeinsam treibt und kann und hat und aneinander hat, jenseits dessen, ob die total positive Einstellung des anderen zu mir gegeben ist. Und es ist vollkommen klar, die Frage mal im Raum, gibt es nie mehr Beruhigung dieses Misstrauens? Denn jedes provozierte Bekenntnis, ja, ich liebe dich, wird sofort als, naja, das war jetzt ja provoziert, als unecht, als, ja, das hat man jetzt sagen müssen, durchschaut. Und der Zweifel, ob die totale Zuwendung, eine nämlich, die durch keine wirkliche praktische Zuwendung zu befriedigen ist, ob die wirklich gegeben ist, ja, der Zweifel bleibt immer im Raum. Weil halt auch nach was sehr radikalen gesucht wird, dieser umfassenden Entsprechung der anderen Person zu mir. Eine Entsprechung, von der man sagen muss, allein der Wunsch danach ist schon eine massive Zumutung. Der andere ist auch ein Individuum, hat auch seine Interessen, hat auch seine Auffassungen. Der entspricht einem nie richtig, nie ganz. Ist doch vollkommen klar, dass diese Entsprechung weder zu erwarten noch zu wünschen ist, vernünftigerweise. Dennoch, die Messlatte wird aufgerichtet. Und in der Phase der Verliebtheit wird sie sich auch befriedigt, aber im Grunde durch einen gewissen Selbstbetrug. Man sieht einfach bloß die Entsprechung und den Rest nicht. Man ist dann, so heißt es auch, blind vor Liebe und alle Welt außenrum sieht, wie blind die beiden sind. Aber die sehen es nicht, solange es anhält, aber es hält ohnehin nur kurz an. Denn die Partnersuche verlangt durchaus den Ernst und, also da ist mit dem einfachen Selbstbetrug der Verliebtheit, ist die Sache nicht erledigt. Die sind glücklich, bei denen das überhaupt mal so losgeht. Wenn ich heute in dem Spiegelartikel lese, dass 33%, ein Drittel aller Beziehungen in den, bei Erwachsenen zwischen 30 und 50 heutzutage übers Internet angebahnt werden, da gibt es diese Phase sowieso nicht. Da geht es gleich los. Partnerwahl, und jetzt checken wir mal das Profil ab, das hier angeboten wird. Insofern läuft die Partnerwahl dann doch auf was total, also von wegen die Welt der Berechnung hinter sich lassen, nicht mehr kalkulieren. Überhaupt nicht. Die Partnerwahl läuft sehr kalkuliert ab. Und wie gesagt, diejenigen, bei denen eine gewisse Verliebtheit den Ausgangspunkt macht, die sind noch praktisch die Glücklichen. Die Hälfte aller Beziehungen läuft sowieso andersrum, nämlich aus einer Berechnung raus. Ich muss jemand finden. Ich brauche jemand. Somebody to love, gibt's Schlager, ne? Somebody, irgendwen. Und dann findet eben die Abprüfung statt. Und da sollte es eine Antiwelt zur Konkurrenz sein, eine Antiwelt zur Berechnung und Nutzendenken. Und wenn man dann sieht, wie die Berechnungen bei der Partnerwahl stattfinden, da geht's nach, hat der Mann Geld und sicheres Einkommen zu bieten. Da geht's bei der Frau, kann man die vorzeigen. Was übrigens nicht dasselbe ist, wie ob man jemanden attraktiv findet. Hier steht Artikel, was wollen Sie von einer Frau? Und unter anderem, meine Kumpels sollten mich ihretwegen beneiden. Trauen die sich einfach sagen. Ach, noch was anderes, gut hier. Was wollen Sie von einer Frau? Also bei der Partnerwahl. Sie sollte gut im Bett sein. Will heißen, sie gibt mir das Gefühl, dass ihr Sex mit mir gefällt. Muss man sich mal vorstellen. Also ob der Sex mit dem gefällt, ist nicht die Frage, sondern die ist dann gut, wenn sie ihm den Eindruck vermittelt und so weiter. Geld, Stand, Bildung, da steht Frauen wollen, ach das lese ich euch vor, Frauen wollen einen erfolgreichen Mann, der morgens den Tee ans Bett bringt, überraschend Blumen ins Büro schickt und abends nach einem Quickie in der Tiefgarage fragt, wie der Termin mit dem Chef gelaufen sei, um anschließend ohne Murren den Müll runterzutragen. Solche Männer sind selten, sehr selten. Man merkt schon, der Artikel will natürlich auch ein bisschen karikieren, er hat auch seine Art der Übertreibungen, aber auf der anderen Seite, was ist es? Da merkt man, ich will einen für mich, der es mir recht macht. So, und da kommt dann alles Mögliche, da kommen dann eben Blumen ins Büro und so weiter. Ich muss es ja nicht wiederholen, was da alles war. Jedenfalls, das ist so klar, da wird der andere als Instrument meiner Befriedigung ins Auge gefasst. Und da gibt es viele Gesichtspunkte, wie das Individuum sich zufriedengestellt sieht durch so eine Beziehung. Sie soll finanzielle Sicherheit stiften, sie soll reizvoll sein. Sie soll ein paar Bequemlichkeiten mit sich bringen, der Mann soll den Müll runtertragen. Sie soll natürlich sexuell befriedigen. Alles miteinander und immer der Maßstab, es soll mich befriedigen und daraufhin suche ich alles ab. Bei all dem ist schon klar, ein irgendwie lockeres, es drauf ankommen lassen. Mal schauen, wo sich Sympathie ergibt und was sich draus machen lässt. Damit leben, dass sich was draus machen lässt, aber weniger als man selber wollt. Oder dass sich nichts draus machen lässt. Einfach ein freies Verhältnis herrscht da überhaupt nicht. Es ist die Privatsphäre, es ist das Reich der Freiheit. Aber was die Leute dort machen, ist ein super ernstes, sich den Partner suchen, der ihr Leben gelungen machen soll. Und da drin den Partner unglaubliche Zumutungen abverlangen. Und warum? Naja, weil es auch klar ist, es ist nicht Liebelei und mal schauen, was passiert, sondern es ist das Ernste, man will jemanden finden, für eine Beziehung, die auf Dauer, die eigentlich aufs Leben oder wenigstens heutzutage nicht mehr aufs ganze Leben, aber jedenfalls auf ein halbes Jahrzehnt oder so angelegt ist. Es läuft, das ganze Ding hat einen totalen Ernst, weil es heißt, ich brauche wen, es muss wer her, aber das muss eine dauerhafte Sache sein. Ach, eins noch nicht zu vergessen, es gibt natürlich auch die Umkehrung. Es muss keine dauerhafte Sache sein, aber in der Regel gleich verdammt abwertend. Auch das ist dann nicht das Lockere, sondern das ist dann, ja, was man halt mit dem Wort One-Night-Stand oder so ausdrückt. Mal jemanden zum Ficken herkriegen. Das hat was total Abwertendes. Das ist dann nicht, oder sagen wir so, diese Kurzzeitgeschichten werden im Grunde alle als die negative Alternative zu dem, worum es eigentlich geht. Die Ersatzveranstaltungen für das, was gerade nicht geht, betrachtet. Also es gibt schon gerade heute dieses, das kann auch ganz kurz sein, das muss nichts Langes sein, das muss nichts Ernstes sein. Das gibt's schon. Aber eigentlich gibt es immer gleich mit einer gewissen Abwertung. Dritter Schritt, das Heiraten. Für die meisten immer noch das Ziel der Partnersuche. Übrigens nicht für alle, es gibt inzwischen sehr viele, die unverheiratet zusammenleben, ohne dass sich Wesentliches in den Beziehungen ändert. Dann gibt es halt keinen Trauschein, dann gibt es halt die ganzen rechtlichen Konsequenzen. Erstens nicht und zweitens nur soweit der Staat rechtliche Konsequenzen auch ans unverheiratete Zusammenleben knüpft, was ja der Fall ist. Aber ansonsten ändert sich gar nicht viel. Aber die Heirat selber, muss man erstmal jetzt auffassen, was das ist. So ein Riesenfesttag, der sich um eines herumrankt, nämlich um das feierliche Versprechen, dass man die Liebe auf Dauer stellen will. Das feierliche Versprechen der Treue, der Gemeinschaft, des Beistands, der Hilfe in guten und in schlechten Tagen. Dieses Versprechen wird vorzugsweise, auch das kann man heute anders haben, aber in der Regel wird das Versprechen öffentlich abgegeben. Vor der Verwandtschaft, vor der Gemeinde, in der Kirche, vorm Staat. Da merkt man, das Versprechen, ein öffentliches Versprechen, noch anders als wenn zwei sich was versprechen, hat einen verbindlichen Charakter. Auch wenn es keine Verheiratung ist, sondern bloß ein öffentliches, naja gut, es ist dann schon verheiratet. Es will raus auf die Verbindlichkeit des Versprechens. Und das ist eine lustige Geschichte, weil es lebt eigentlich vom Wissen um die Vergänglichkeit der Liebe. Der Beschluss, die Liebe auf Dauer zu stellen, lebt vom Beschluss der Vergänglichkeit der Liebe. Und da werden Pflichten übernommen. Da verspricht man sich eben, wie heißt es denn richtig, die Formel? Ich kriege jetzt das nicht mehr hin. Ja, das habe ich ja schon gesagt, aber damit endet sie. Aber was verspricht man sich denn für gute und schlechte Tage? Also irgend sowas, zusammenzustehen, ja, also Gemeinschaft, Beistand, Hilfe und so weiter. Es sind Pflichten. Und wenn man sich öffentlich verheiratet, sind sogar nicht nur moralische, sondern rechtlich bindende Pflichten, die gern übernommen werden. Die aber Pflichten eigentlich bloß sind, wenn die Liebe des automatische Zusammenhalten schon gar nicht mehr gewährleistet. Also da versprechen sich die Liebenden, die Liebe über den Zeitpunkt des Erkaltens der Liebe hinaus gültig zu machen. Und Pflichten übernehmen sie, die Pflichten überhaupt erst sind, wenn aus der wechselseitigen Zuneigung die Konsequenzen in Sachen Zusammenhalten und Beistand und Hilfe gar nicht mehr folgen, die im Zustand der Liebe Selbstverständlichkeiten sind. Es ist die Seite der, ich habe jetzt die Seite der Verpflichtung betont, die man übernimmt. Aber die andere Seite muss man schon sehen. Die andere Seite heißt, ich verpflichte mir den anderen. Es ist dieses, ich sichere mir den anderen für das Leben, für das weitere Leben, den Alltag. Es ist dieses, die Leute suchen Sicherheit. Die Leute wissen, dass sie, und gehen davon aus, das kriegt man auch immer gesagt, wenn man nicht heiratet, die wissen, dass sie nicht lange so attraktiv bleiben, dass sie werbend wären fürs andere Geschlecht. Sie wissen, dass sie sich im Alltag nicht immer fit und schick und schön halten und nicht immer gut gelaunt und aufgeschlossen und so weiter. Sie suchen sich wen zu verpflichten, damit sie wen haben in der Welt und nicht allein durchs Leben müssen. Und da merkt man, großes Liebesideal, wo das ganze Fernsehen voll ist davon. Eigentlich ist es ein Notprogramm. Jemanden in der Zeit, wo es geht, jemanden kriegen, damit man wen hat. Ja, wir haben doch immer gesagt, kriegt, wenn man nicht geheiratet hat, haben wir immer gesagt, ja, jetzt meinst du hast es nicht nötig, aber schau dich mal an, wenn du 50 bist. Dann, wer dann nicht verheiratet ist, der steht dumm da. Mit das Argument, ja, aber die vom anderen Geschlecht waren ja nicht jünger. Hat er nie gegolten. Dieses sicher dir wen, solange es geht. Sonst stehst armselig da in dieser Welt. Da merkt man, das lebt alles. Immer das Ganze lebt von dem Gegenverhältnis zur Welt des Erwerbs, des Gegeneinander, des Konkurrierens. Und in der Gegenwelt geht es dann darum, dann muss man aber schauen, dass man gut fährt. Dass man bei der Partnerwahl die beste Erreichbare abkriegt und krallt. Der Ehestand, drittens, beginnt mit den besten Absichten, dieses besitzergreifende Liebesideal wahrzumachen. Man setzt eine Menge ein, um den Liebsten glücklich zu machen, gut gelaunt, sich gewogen zu halten und dadurch den Hebel des eigenen Glücks zu schmieden. Man schafft sich ein schönes Zuhause, was erstmal wieder einen enormen finanziellen Aufwand erfordert, sodass man jetzt wegen der Beziehung zu seinem Liebsten sich all die Zwänge des kapitalistischen Alltags erst recht antut. In Sachen Überstunden der eine, in Sachen Karriere, Bemühungen um Karrierefortschritte der andere, einiges drauflegt, damit man sich das Familienleben leisten und schön machen kann. Das ist eine gar nicht unbedeutende Seite der Ehe für Staat und Wirtschaft, für dieses Gemeinwesen, dass die Ehe praktisch eine Erziehung der Leute zu Anstrengungen in Sachen Konkurrenz ist. Übernimm Verantwortung für deinen Nächsten, also für deinen Liebsten, und geh deswegen umso eifriger arbeiten. Man weiß auch, die frechen und manchmal bösen jungen Burschen, die werden alle, wie man weiß, hört, zahm, arbeitsam, anständig, wenn sie erstmal verheiratet sind. Merkt man, das ist eine sittliche Institution. Nicht im Sinn von, die müssen heiraten, sondern weil sie es wollen, begeben sie sich in die Beziehung und dann machen sie alles, was die Welt von ihnen verlangt, damit man an Geld kommt, wegen ihrer Beziehung. Nach der Arbeit wird dann wieder am Zuhause gearbeitet, also gekocht, sauber gehalten, in der Regel mehr von der Frau als vom Mann. Wichtig ist für mich da bloß, also worauf ich raus will, ist, für die schöne Zeit zu zweit, die doch der Ausgangspunkt dessen war, worum alles sich dreht, für die schöne Zeit zu zweit bleibt wenig Zeit. Mehr oder weniger schnell, mehr oder weniger stark, fühlt sich da jeder Partner auf seine Weise vernachlässigt. Das ist mal die Seite, du hast nie Zeit für mich, du hörst mir nicht zu, du interessierst dich nicht für meine Probleme. Kann auch diese andere Seite haben, du bist für Sex nicht zu haben, wenn ich es brauche oder will. Egal, die Partner fühlen sich vernachlässigt. Jeder hat zwei Unzufriedenheiten mit dem anderen. Und da ist mir gar nicht so wichtig, oder da will ich jetzt gar nicht drauf raus, dass das quasi, wenn Leute zusammenleben, haben sie Unzufriedenheiten aneinander. Das ist nicht das Problem. Das ist auch in anderen Verhältnissen so. Nur, wenn Eheleute unzufrieden miteinander sind, dann streiten sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Dann bringt nämlich jeder die Vorleistungen in Anschlag, die er fürs Gelungene zusammen erbracht hat. Und klagt das Ausbleiben der entsprechenden Gegenleistung ein. Also so nach dem Muster, ich bringe das Geld heim, ich mache den Haushalt, ich verzichte für dich auf Freunde, ich achte für dich auf meine Figur. Alles das als, ich tue doch alles, damit unsere Gemeinsamkeit gelingt und schön ausfällt. Und du denkst nur an dich. Du hast keine Zeit für mich. Kein Verständnis haben wir schon gehabt. Du interessierst dich nicht für mich. Und dann merkt man, dieser Streit, der hat den Charakter, man klagt beim anderen die Verpflichtung auf die Gemeinsamkeit ein und erläutert, dass man selber seinen Beitrag zu der Gemeinsamkeit geleistet hat. Man tritt in eine ganz irre, es sollte die Gegenwelt zum Tausch sein, jetzt tritt man in eine ganz besondere Sorte Tausch ein. Nicht mehr wie beim Warentausch, ich gebe, damit du gibst, sondern ich bin selbstlos, damit du selbstlos bist. Also sie tauschen Selbstlosigkeit. Und eine Antwort, merkt man, ist in dem Streit nicht vorgesehen. Wenn der eine zum anderen sagt, du interessierst dich nicht für mich. Dass der andere sagt, na, ich interessiere mich halt für dich so, wie ich es tue. Und wie ich es tue, das merkst du ja, wie ich mich da interessiere. Das ist nicht vorgesehen. Eigentlich ist es sprengend. Weil es gehört sich in dem Streit, dass die andere Seite sich ihrerseits auf die Gemeinschaftlichkeit verpflichtet und lieber umgekehrt sagt, aber ich tue ja auch meinen Teil und du lässt irgendwo an Leistungen für die Gemeinschaftlichkeit was fehlen. So verpflichten sich dann, so wird dann für beide Seiten ein ganz schön mühsames Verpflichtungsverhältnis aus dem, was als du bist mein Herz allerliebster losgegangen ist. Das Verhältnis dieses hochkomplizierten moralischen Tausches. Ich bin selbstlos, damit du selbstlos bist. Ich denke immer nur an uns und du denkst immer nur an dich. Dieses Verhältnis ist ein Tausch, dagegen erscheint, man möchte sagen, dagegen erscheint fast der Warentausch, wie sachlich, wie quasi objektiv von der Individualität abtrennbar. Das geht immer gleich auf die ganze Individualität. Das ist viel besitzergreifender als das mit dem Warentausch. Der Warentausch ist eine Geschichte, ja, den muss man was hergeben, wenn man was kriegen will. Aber da muss man immer sich hergeben, sich einbringen. Und das ist Anspruch, den die Leute durchaus nicht einfach, weil sie den Trauschein haben und darauf quasi bestehen können vom Staat aus, sondern das ist Anspruch, den die Leute deswegen aneinander stellen, weil sie ihr Glück suchen. Viertens, die Liebe als Rechtsanspruch auf den Partner. Treue, Eifersucht, Ehre. Treue ist in diesen Beziehungen nicht etwas, was sich ergibt oder nicht ergibt, sondern eine Pflicht. Treue wird verlangt und Treue ist dann auch ein für den Partner und fürs Gelingen der Beziehung geleisteter Verzicht. Irgendeine Liebe außerhalb, eine ernste oder nicht ernste, irgendwas außerhalb ist eine Verletzung der Beziehung. Eine Verletzung des Anspruchs, den der Partner zu stellen hat. Kommt laufend vor, führt auch in der Regel gar nicht unbedingt gleich zur Scheidung oder zum Ende des Verhältnisses, aber verlangt eine Versöhnung der beiden in der Beziehung stehenden Partner. Wenn es einen Seitensprung gibt, dann braucht es Versöhnung. Und die Versöhnung geht über die Verzeihung dessen, der beschädigt worden ist. Und wenn der verzeiht, dann weiß man schon, was das ist. Der macht ein riesen Schuldbuch auf und weiß, dass er jetzt im Plus ist und Ansprüche an die andere Seite stellen kann. Wenn dieses Verhältnis dann zu Eifersucht führt, dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Eifersucht muss man vielleicht erstmal ein bisschen abgrenzen. Tritt natürlich in der Regel auf gepaart mit der Sorge vor oder dem Kummer über den Verlust des Partners. Aber Eifersucht ist was anderes als dieser Kummer. Der Kummer ist ja, wäre ja auch das Wissen oder das Erkennen dessen, dass man da nichts machen kann. Liebe ist halt ein freies Verhältnis. Wenn der oder die andere nimmer mag, was Besseres gefunden hat, gibt es nichts zu verlangen. Eifersucht ist eine sehr selbstbewusste Anspruchshaltung. Da tritt jemand auf und beansprucht die Treue der anderen Seite. hat wirklich, das Eifersucht hat die Seite, dass da wird eine Art Eigentumsanspruch auf die andere Person erhoben. Du gehörst mir und ich lasse nicht zu, dass die Person, die andere Person, die doch für mein Glück zuständig ist, sich praktisch dieser Funktion entzieht. Wenn dann nachspioniert wird, wenn gestritten wird, wenn man dem anderen Szenen macht, oder wenn man, was ja überall vorkommt, in allen Kreisen, aber gut, wieder sozial geschichtet verschieden, wenn dann zur Gewalttätigkeit übergegangen wird, wenn es Prügel gibt, dann ist irgendwie klar, da kann kein Mensch mehr glauben, das wäre die Rettung der Liebe. Das ist die Verteidigung nicht mehr der Beziehung, sondern die Verteidigung des Rechts an der anderen Person. Da wird mein Rechtsanspruch durchgekämpft. Und es hat nichts, also wie gesagt, hat nichts zu tun mit einer Rettung oder Wiedergewinnung des Partners. Der Eifersüchtige ist einer, der verteidigt noch einen Schritt mehr als bloß das Recht am anderen. Er verteidigt in dem Recht am anderen seine ganze Selbstachtung. Ich habe doch einen Ich, so wie ich bin, ich, der ich bin. Ich habe einen Anspruch auf deine Treue. Und wenn du mir untreu bist, dann bestreitest du alles an mir, was mich liebenswert macht. Es ist dieses, die Leute werden ja wirklich ein bisschen verrückt drüber. Sie werden total verunsichert, weil sie, ja, ihre Attraktivität als Person auf die andere Person bestritten sehen. Aus dem raus übrigens kommen dann auch die Übergänge bis hin zum Eifersuchtsmord. Endgültig, wenn der Eifersuchtsmord ansteht oder passiert, der Mensch glaubt noch nicht einmal mehr, dass er den anderen in der Form des quasi Liebesdieners sich sichert. Der bringt ihn ja gerade um. Wenn also der Mann die Frau oder umgekehrt den untreuen Partner umbringt, dann merkt man, das hat auch nichts mehr mit einer Verteidigung quasi der schon total degenerierten Beziehung zu tun. Degenerierten Beziehung im Sinn von, das ist ein Eigentumsverhältnis mir gegenüber. Sondern verteidigt wird da die Selbstachtung dessen, der sich doch nichts wegnehmen lassen kann. Gut, kommen wir mal zu einer Art theoretischen Blick auf das Ganze. Das war jetzt ja so ein bisschen kritisch erzählt. Also die fünfte Überschrift wäre das Glück, Ideal der Kompensation. Was heißt es? Fangen wir nochmal ganz von vorn an. Liebe und Ehe. Da gibt's diese Sprüche, du bist mein Ein und Alles, mein Leben. Ja, reich mir die Hand, mein Leben. Komm auf mein Schloss mit mir. Mein Schatz. Du bist das Wichtigste, du bist alles, was ich habe und so weiter und so weiter. Das Mindeste, was solche Sätze sind, ist ja gnadenlose Übertreibung. Aber sie ist ernst gemeint. Ernst gemeint ist es eine gnadenlose Überforderung des Partners. Von ihm wird verlangt und erwartet, dass er mich glücklich macht. Ja, diese Vorstellung, mich glücklich machen, was ist das überhaupt? Glück. Ja, da gibt es dann die Philosophen, die dann drüber sagen, was Glück ist was, das, wenn man es hat, merkt man es nicht und so weiter. Egal. Glück ist die Vorstellung einer umfassenden Befriedigung der Person. Glück ist die Vorstellung eines Zustands, ja, des Wunschlosseins, einer Totalbefriedigung. Ja, der Goethe sagt, glücklich ist der Augenblick, von dem man sagen möchte, verweile doch, du bist so schön. Ja, das ist diese Vorstellung des Wunschlosen. So, das ist der Zustand einer umfassenden, totalen, nicht mehr steigerbaren Befriedigung. Und das wird an das Verhältnis zu einer anderen Person hinkommen, diese Vorstellung. Die Vorstellung ist an und für sich ein Blödsinn. Es ist ein Penäler-Ideal, das Glück. Und zwar nicht deswegen, was alle Menschen, die dem Zeug anhängen, glauben, weil unser eins quasi resigniert ist und es mit weniger tut. Ja, immer die Vorstellung, wir wären quasi die, ja, Resignierten, halt die Kombination von weise geworden, aber eben auch nichts mehr dahinter. Und die Leute, die dem Glück nachjagen, die meinen, das wäre Verzicht. Sie würden quasi mit wenig, es wäre das Plädoyer, sie sollten mit weniger Vorlieben nehmen. Ich will was anderes sagen. Ich will sagen, die Vorstellung einer umfassenden Befriedigung der Person ist ein Unsinn. Jede Betätigung und jede Lebenssphäre hat ihre Interessen und sie zu erreichen, gewährt die jeweilige Befriedigung. Und wenn eine Befriedigung fertig ist, bestenfalls schläft man drüber, dann kommt das nächste und sucht wieder sein Interesse und wieder seine Befriedigung. Dass man durch irgendetwas, aber schon gleich durch irgendeinen anderen Menschen und die Beziehung zu ihm umfassend befriedigt sein sollte, ist eine vollkommene ideologische Überlastung jedes reellen Interesses von Leuten aneinander. An dem Ideal scheitern notwendigerweise alle, die es verfolgen. Und das ist lustig, das Scheitern ist in der Regel die Weise, wie man das Ideal festhält. Über den Anspruch, mach du mich glücklich, scheitern alle, ja alle, also die, was ist, in Amerika wird ein Drittel aller Ehen geschieden. Oder die Hälfte, in Amerika wird glaube ich die Hälfte geschieden. Egal, es sind enorme Zahlen, wie die Ehen heute geschieden werden. Sie gehen kaputt dran. Aber das heißt nicht, dass der Glücksanspruch quasi blamiert und aufgegeben würde. Nein, die Partner gehen auseinander und wissen nichts Wichtigeres, als sich wieder einen zu finden, mit dem sie genau dieses Programm wieder auflegen. Andere Paare resignieren und bleiben beieinander. Sie gewöhnen sich dran, dass der Partner eben die Befriedigung nicht hergibt, für die man ihn einmal gewählt hat, die man sich erwartet hat. Die arrangieren sich resigniert damit und auch das ist nicht das Aufgeben des Ideals. Das ist das Nebeneinander, lässt man sich von jedem lächerlichen Liebesfilm rühren. Und weiß, meine wirkliche Ehe daheim ist quasi ein schlechtes Abbild davon. Bei nicht wenig alten Paaren führt dieser Standpunkt dann zu einer erstaunlichen Art des Zusammenlebens. Das Wichtigste in ihrer Aktivität besteht darin, dem Partner übel zu nehmen, dass das Glück nicht gelungen ist, für das man ihn vorgesehen hat. Sie meckern andauernd aneinander rum. Sie blamieren einander vor Dritten, um zu demonstrieren, dass sie nicht mit der Flasche an ihrer Seite verwechselt werden wollen. Weil sie den anderen als den Garant ihres geglückten Lebens gewählt haben, nehmen sie dem anderen das misslungene Leben, auf das sie jetzt zurückblicken. Das nehmen sie dem anderen übel. Er hat mein Leben versaut. Und da merkt man, den Gedanken ernst genommen und ausgetragen, das führt dann schon auch dazu, dass alte Paare den Partner umbringen. Und ihm, jetzt nicht aus Eifersucht, das ist nicht die Seite der Eifersucht, das ist dieses, den anderen an der eigenen Seite einerseits nimmer aushalten und andererseits im Leben gar nichts anders mehr vorhaben, als ihm immer zu spüren zu lassen, dass man ihn nimmer aushält. Und schön, das sind die Reize der Psychologie, ne? Wenn am Schluss Leute sich, also entweder ihre letzte Lebenskraft auf dieses Zeug verausgaben oder sich auch umbringen für solche Urteile, die sie übereinander haben, dann merkt man, dann halten sie noch im Ermorden und im Selbstmord an dem Liebesideal fest. Die sind nicht klüger geworden, sondern weil sie daran festhalten, sind sie sich so sicher, dass sie am anderen den Zerstörer des eigenen Glücks rächen müssen. So, jetzt das Glück, an dem alle scheitern. Das war jetzt der Zwischengedanke. Alle auf die eine oder andere Weise scheitern, jagen alle dem Glück nach und scheitern alle an ihm. Dieses Ideal der Totalbefriedigung, dem sieht man seinen kompensatorischen Charakter an. Kompensatorisch heißt, da soll was kompensiert werden. Wer einem einfällt seiner Betätigung, wer einfällt seiner Betätigung damit belastet, dass es das ganze Leben ins Plus zu bringen hat, dass es die Lebensbilanz gelungen erscheinen lassen soll, der hat eine ganze Menge Negatives zu verbuchen. Der hat eine ganze Menge Negatives auszugleichen auf seinem Konto. Die Vorstellung des Glücks ist die Vorstellung, ein Sektor ist so befriedigend, dass er alles wieder gut macht, was man an Negativen erlebt hat, mit sich machen lässt, auf sich genommen hat. Das ist die Vorstellung, das ist der kompensatorische Charakter der Glücksidee. Totalbefriedigung durch einen Sektor hat notwendigerweise den Gehalt, es ist eine Wiedergutmachung. Und in der Wiedergutmachung, da steckt auf der einen Seite ein total negatives Urteil über die Welt der Arbeit und die Welt des Erwerbs und die Welt des Kaufens, halt ein total negatives Urteil über die harte Welt des Kapitalismus. Da wird irgendwie gewusst, oder da wird die Abteilung arbeiten rundweg als Minusleben gebucht, als Sektor, des, wo man sich für was hergibt, wo es nicht um einen geht, wo man sich für was hergeben muss, damit man das Geld erwirbt, mit dem man sich das Privatleben leisten kann, das einen dann für alles entschädigen soll. Zugleich, das ist die andere Hälfte, zugleich wird dieses ganz Negative auch ganz unkritisch aufgefasst als, das ist halt die Abteilung Aufwand für das Privatleben als die Abteilung Ertrag. Nach der Seite hin findet quasi eine Erinnerung statt an, Arbeit ist doch immer das Reich der Notwendigkeit. Arbeit ist doch immer was, wo es nicht, darauf ankommt, ob sie Spaß macht, sondern wo es aufs Ergebnis ankommt. Und das stimmt ja auch. Es ist bloß so, die Arbeit als notwendige Bearbeitung der Natur, damit sie brauchbar wird für einen. Arbeit als diese selbstverständliche Geschichte ist selber ein Teil der Lebensbetätigung, ist selber ein Teil, natürlich, es bleibt Notwendigkeit. Aber ist ein Teil der Lebensbetätigung, die unter vernünftigen Umständen auch ein gewisses Interesse findet und auch eine gewisse Befriedigung gewährt. Die Vorstellung, man müsste entschädigt werden, also dass es ein Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist, das bleibt immer. Aber die Vorstellung, man müsste entschädigt werden für Minusleben, man müsste, es wäre quasi der Genuss des gebackenen Brötchens, ist die Wiedergutmachung der Beschädigung des Individuums, die durchs Backen des Brötchens entstanden ist. Das ist Blödsinn, wenn man ans Brötchen denkt. Das ist nicht gleich Blödsinn, wenn man an die Welt der Konkurrenz denkt, an die Welt dieses dauernden Verglichenwerdens mit anderen, des dauernden Gefährdetseins in seinem Erfolg, des dauernden Bestrittenseins mit dem, was man ist und erreichen will. Und zu diesem Sektor wird einerseits, und das ist jetzt das Besondere an der ganzen Stellung der Privatsphäre zur Sphäre des Erwerbs. Der Sektor wird einerseits als totale Belastung, als Opfer, als Minus aufgefasst, für das Entschädigung fällig ist. Andererseits nicht als dieses Negative ins Auge gefasst und man sich mal damit befasst, was da so negativ ist, sondern als, das ist halt der Aufwand und der geht in Ordnung, wenn mich das Glück im Privatleben nur dafür entschädigt. Und dann wird man im Privatleben total anspruchsvoll gegen die Mitmenschen, mit denen man sich da drum treibt. Denn die haben dann gerade zu stehen für meinen Anspruch auf Befriedigung, den ich mir doch dadurch erworben habe, dass ich mir die Härten des Berufslebens angetan habe. Insofern noch ein anderes Thema. Oder eine andere Version zu dem Thema. Als letzter Schluss. Die Menschen sagen, meine Familie, meine Freizeit, meine Beziehung, die Privatsphäre halt. Das ist mir das Wichtigste im Leben. Das andere ist der Job, ist der Aufwand, ist die Politik, der Staat, die Gesetze. Aber mich interessiert das alles nicht. Für mich ist das alles nicht wichtig, für mich ist das private Glück wichtig. In der Hinsicht ist es wie eine gigantische Themenverfehlung. Wichtig und unwichtig wird konsequent auf den Kopf gestellt. Über eine Welt des Erwerbs, in der eben nicht der Ertrag für diejenigen, die die Arbeit machen, der Zweck der Arbeit ist. Über diese Welt des Erwerbs, in der die Leute Mittel für fremde Zwecke sind. Über die Welt des Erwerbs wird gesagt, das ist halt der Aufwand. dass dieser Aufwand kein rationeller Aufwand ist, kein rationelles Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist, das kriegen sie zu spüren. Das kriegen sie zu spüren nach der Seite, dass für das Glück im Privaten, für das schöne Privatleben, sowohl die Zeit wie das Geld knapp ist. Und was machen sie daraus? Sie werden nicht kritisch gegen die Quelle, sondern sie werden immer anspruchsvoller gegen den Partner, der all das gut zu machen hat. Bei Marx gibt es den Spruch, oh, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ihn bei Marx gar nicht, man gibt es ihn eben bei uns. Der Nachweis der ökonomischen Rolle, die Menschen, soweit sie nicht gleich die Besitzer sind, in der Wirtschaft spielen. Der Nachweis hat den Gehalt, euer Leben ist nicht der Zweck eurer Arbeit, sondern vielmehr umgekehrt, die Arbeit ist der Zweck eures Lebens. Ihr lebt nicht, ihr arbeitet nicht, um zu leben, sondern ihr lebt, um zu arbeiten. Das ist eine harte Auskunft. Die ganze bürgerliche Menschheit sagt, na was mich betrifft, ist es umgekehrt. Ich arbeite natürlich, um zu leben. Es ist ihr Materialismus. Es ist ihr, ich will doch auch was vom Leben haben. Der sieht den ganzen Kapitalismus, in dem sie die Rolle des Kostenfaktors Arbeit spielen, in der sie eben arbeiten, nicht zu ihrem eigenen besten Wohlergehen, sondern ja halt als Mittel des fremden Gewinns arbeiten. Den betrachten sie als bloße Voraussetzung für ihr Glück, für ihr schönes Leben. Und was sie dann in der Privatsphäre einander antun, ist sozusagen die Rache dessen, dass sie nicht gelten lassen wollen, dass sie leben, um zu arbeiten und eben nicht arbeiten, um zu leben. Dieser Anspruch, das Privatleben muss alles rausreißen, wo tatsächlich fürs Privatleben sowohl Lebenszeit wie Lebenskraft wie Geld furchtbar knapp ist, wegen der ökonomischen Rolle, die man spielt. Dieser Anspruch, der wendet sich bösartig, anspruchsvoll immerzu an den Partner und damit gegen den Partner. Insofern ist alle Gemeinheit und auch Gewalttätigkeit, die in der Gesellschaft sich die Leute antun, jenseits des Bereichs, wo sie was müssen, jenseits des Bereichs, wo die Macht des Eigentums, die Gewaltordnung des Rechts herrscht. Jenseits des Bereichs tun sich die Menschen jede Menge Gemeinheiten und Gewalt an. Nicht, weil es verlangt ist, sondern weil Materialismus die perverse Form annimmt. Wenn im Privaten alles wieder gut gemacht werden soll, was im Erwerb an Opfer und Beschädigung stattfindet. Also die Geschichten, das ist das Erscheinungsbild des Materialismus. So schaut das Leben aus, wenn die Menschen was vom Leben haben wollen, unter diesen Umständen.